NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Es war die Woche der Nobelpreise. Am Montag wurde der Preis für Medizin bekannt gegeben, am Dienstag dann der für Physik und am Mittwoch der für Chemie. Um diese Auszeichnungen wird es heute auch in unserem Schwerpunkt gehen. Wer sind die Preisträger und welche Forschungen haben dazu geführt? Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Bevor wir zu den Nobelpreisen dieses Jahres kommen, werfen wir noch einmal einen Blick auf die Meeresforschung. Und zwar auf die Untersuchungen zu einem der Meere vor unserer Haustür. Der Nordsee. Ein Meer, das Wissenschaftlern immer wieder neue Rätsel aufgibt. Die Nordsee verändert sich stetig. Durch den Deichbau, die Fischerei, die Gewinnung fossiler oder erneuerbarer Energien und nicht zuletzt durch den Klimawandel. Wer mehr über die Nordsee und ihre Erforschung erfahren möchte, kann dies nun auch durch eine neue App, die Wissenschaftler entwickelt haben. Mit ihr haben Meeresfans und Wissenschaftsinteressierte die Chance, an einer interaktiven Entdeckungstour durch die Nordsee teilzunehmen. Martina Zeitler erklärt, wie das funktioniert.
Die Nordsee gehört zu den am besten untersuchten Meeresgebieten weltweit und das Interesse der Medien und Öffentlichkeit an meereskundlichen und umweltrelevanten Themen wächst. Forschungsergebnisse und Daten sind für Laien aber oft nur schwer nachvollziehbar. Mit der Coastmap-App wollen Wissenschaftler des Instituts für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zusammenhänge verständlich vermitteln und verschiedene wissenschaftliche Forschungsgebiete anschaulich darstellen.
Vor allen Dingen spielt im Küstenraum der Mensch eine große Rolle. Deswegen kam uns die Idee, das in Gestalt eines Fahrstuhls zu machen. Auf der obersten Ebene wäre eine Satellitenaufnahme der Deutschen Bucht. Das zweite sind Prozesse, die wir untersuchen in der Atmosphäre, den Transport von Quecksilber beispielsweise oder die Emissionen, die Abgase von Schiffen, die ja ein zunehmendes Problem sind und auch intensiv untersucht wird. Die dritte Etage wäre die Wassersäule, wie wir sagen. Das ist also die 40 Meter oder so Wasser, die über dem Meeresboden stehen. Der Meeresboden ist die tiefste Etage dieses Fahrstuhls und in jeder dieser Etagen haben wir Beispiele für Ergebnisse unserer Arbeit oder auch zeigen, welche Geräte wir benutzen, um diese Sachen zu untersuchen.
Kai Emeis ist Geologe und leitet den Institutsteil Biogeochemie im Küstenmeer am Helmholtz-Zentrum Geesthacht. Zusammen mit seinem Team forscht er an der Veränderung des Meeres durch den Menschen und untersucht die Stoffkreisläufe im Küstenmeer der Nordsee. Die Wissenschaftler haben gut anderthalb Jahre geplant, bis die interaktive Webseite online gehen konnte. Dafür haben sie zentrale Schwerpunkte ihrer Forschung sowie Analysen und Modelldaten über die Nordsee gesammelt, gebündelt und virtuell umgesetzt.
Eine der spannendsten Sachen, die ich finde, ist die Animation eines Fluges durch die Nordsee, in der mit einem eingebildeten Unterwasserfahrzeug verschiedene Stationen angefahren werden und in ihrer Eigenschaft dargestellt werden. Dazu gibt es kleine Videoaufnahmen, wie der Meeresboden dort aussieht.
Die Coastmap-App ist keine App im eigentlichen Sinne. Sie ist vielmehr eine interaktive, erklärende Webseite, abrufbar am PC oder mobil. Dabei sind die Forschungsinhalte so aufbereitet und dargestellt, dass sich auch Nichtwissenschaftler eigenständig durch die Themen klicken können, die sie interessieren. Die Reise durch das Küstenmeer wird dank Grafiken, Videos und erzählten Ergebnissen in Form von kurzen Stories zur informativen Entdeckungstour. Die Hamburgerin Sabrina Wiese hat die Coastmap-App getestet.
Jetzt geht's runter. Der virtuelle Fahrstuhl, da ist er. Jetzt sind wir 27 Meter unter dem Wasser. Man hat das Gefühl, man erlebt das quasi live mit, weil man kann Teile des U-Boots noch erkennen und direkt quasi über dem Meeresboden langschweben und erkennt auch das ganze Leben da direkt am Meeresboden.
Fazit der Testanwenderin Sabrina Wiese: Die Coastmap-App ist anschaulich und leicht zu bedienen. Themen und Forschungsergebnisse werden verständlich präsentiert. Um allerdings richtig in die Nordsee einzutauchen, wünscht sie sich noch ein bisschen mehr.
Damit man sich einfach besser so in die Thematik hineinfühlen kann, wäre vielleicht so ein Sprecher aus dem Off sinnvoll, mit so ein bisschen Hintergrundmusik, Meeresrauschen, dass man das so ein bisschen mehr nachvollziehen kann und sich nicht so auf den Text konzentrieren muss.
Kai Emeis und sein Team haben sich bereits Gedanken über eine eine noch anschaulichere Nutzung gemacht und werden die Coastmap-App demnächst weiter verfeinern und ausbauen.
Es ist ein bisschen wie ein Schaufenster gedacht, also mit verschiedener Auslage, je nachdem, was für spannende Dinge gerade bei uns erforscht werden, können wir diese App benutzen, um sie dann in die Öffentlichkeit zu tragen. Da sind Geschichten drin und wir versuchen in diesen Geschichten unsere Arbeit mit Daten angereichert, Zugang zu Daten, Visualisierung und Darstellung von Daten zu erzählen.
Die Themen der weiterentwickelten interaktiven Webseite haben die Forscher abwechslungsreich zusammengestellt.
Es geht ums Wattenmeer, es geht um Strömung, Öltransporte bei Unfällen und so weiter. Und das werden wir in Zukunft ausbauen und weiter betreiben.
Ziel der Wissenschaftler am Institut für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum Geesthacht ist es, mit ihren Forschungen zu einem besseren Verständnis der natürlichen Abläufe und der menschlichen Einflüsse an der Küste beizutragen. Mit der Coastmap-App und ihrer kontinuierlichen Weiterentwicklung wollen die Wissenschaftler Daten und Fakten aus der Küstenforschung verständlich und leicht zugänglich vermitteln, um auch die interessierte Öffentlichkeit an neuen Erkenntnissen teilhaben zu lassen.
Meereswissenschaft für alle. Das war ein Beitrag von Martina Zeidler. You can break the bones on your little toes so easily. All you can do is wait it out till it isn't blue anymore. You can lose a friend on the highway so easily. You'll be gone forever and the wheels will erase any trace. Die Musik, die Sie hören, ist von Yoko. Die CD heißt Into the Deep. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Den Nobelpreisen, die in dieser Woche in Stockholm bekannt gegeben wurden. Am Montag war es der Medizinpreis. Diesmal geht er an drei Wissenschaftler und alle drei kommen aus den USA. Michael Rosbach, Jeffrey Hall und Michael Young. Ich habe mit Verena Kautzleben darüber gesprochen. Sie ist beim WDR Redakteurin für medizinische Forschung. Was haben die drei Wissenschaftler, die die Jury in Stockholm diesmal für den Medizin-Nobelpreis ausgewählt hat, genau herausgefunden?
Die drei haben in den 80er Jahren schon entdeckt, wie unsere innere Uhr funktioniert. Und zwar ist die genetisch programmiert. Und so haben alle Lebewesen auf dieser Erde, Pflanzen, Tiere und eben auch wir, einen inneren Taktgeber, der unabhängig von Licht oder Dunkel draußen ist. Also das heißt im Grunde genommen, der koordiniert, wann wir zu welcher Tageszeit oder Nachtzeit schlafen, wann wir verdauen, wann wir uns besonders gut konzentrieren können, das Immunsystem aktiver ist und so weiter. Und diese drei Wissenschaftler haben eben dafür das entsprechende Gen und alle Proteine entdeckt und auch noch herausgefunden, wie die sich regulieren und zusammenspielen.
Aber war das eine neue Erkenntnis, dass es eine innere Uhr gibt? Das wusste man doch schon länger, oder?
Das stimmt, das war auch damals nicht neu. Man wusste, dass es sowas gibt, weil man zum Beispiel Experimente gemacht hatte, wo Menschen eine Zeit lang ohne den äußeren Einfluss von Licht gelebt haben. Und da hat man gesehen, dass diese Menschen auch einen Rhythmus entwickelt haben und zum Beispiel nach ungefähr 25 Stunden immer in so einen neuen Tagesrhythmus gegangen sind. Oder im 18. Jahrhundert wusste man schon von der Pflanze Mimose, dass sie tagsüber ihre Blüten öffnet und nachts zusammenklappt. Und das macht sie nämlich auch, wenn sie gar keine Lichtinformation mehr von außen hat. Deswegen wusste man, dass es sowas geben muss, aber nicht, wie genau das eben funktioniert.
Wie wichtig ist es denn für uns, dass diese innere Uhr auch funktioniert?
Na, die passt quasi alle unsere Körperfunktionen der Tageszeit an. Unsere Körpertemperatur, unsere ganzen Hormone, also dass wir beispielsweise abends schlechter verdauen als morgens, aber auch das vegetative Nervensystem und darüber auch Verdauung, Blutdruck und ganz platt kann man mal sagen, dass man überhaupt am Morgen wieder aufwacht, das regelt eben diese innere Uhr. Und dass die so unglaublich wichtig und grundlegend für uns alle ist, zeigt auch, dass die eben bei Pflanzen, Tieren, genau gleich ist, von den gleichen Proteinen bestimmt wird. Und das zeigt, dass sie evolutionär gesehen eben schon ganz alt ist.
Wenn wir jetzt alle eine solche innere genetische Uhr haben, ist das ja schön. Aber was, wenn ich umziehen will in eine andere Zeitzone, in die USA zum Beispiel?
Diese innere Uhr kann sich anpassen, Gott sei Dank, sonst könnten wir ja gar nicht in eine andere Zeitzone reisen. Aber das dauert. Und die Wissenschaftler hatten auch das rausgefunden, wie das funktioniert. Denn da gibt es noch viele andere Proteine, die dann die Informationen der äußeren Welt zu den Genen tragen und diese Uhr quasi neu justieren auf die neue Situation. Und besonders wichtige Einflussfaktoren ist da zum einen das Tageslicht von draußen, aber auch wie wir uns ernähren, wann wir uns viel bewegen und so weiter. Und das Ganze dauert, das wissen wir, weil wir ja alle Jetlag wahrscheinlich schon mal erlebt haben. Und da gibt es noch was Interessantes, denn Jetlag, sagen die Forscher, ist ja auch viel mehr als müde sein. Vielleicht fühle ich mich an Tag 2, wenn ich jetzt in die USA gereist bin, schon wieder wacher und fitter, aber vielleicht hat meine Leber den Stoffwechsel noch gar nicht umgestellt. Das kann also noch viel länger dauern. Und das wird dann wiederum synchronisiert von diesem inneren Taktgeber.
Und was ist mit Menschen, die immer wieder gegen ihre innere Uhr anleben, zum Beispiel Schichtarbeiter?
Wenn man immer wieder dagegen anlebt und gegen all diese Körperfunktionen arbeitet, dann kommt diese Uhr aus dem Takt. Beispielsweise, wenn ich nachts arbeiten muss, aber nachts ist nun mal das Schlafhormon Melatonin hochreguliert, dann ist das ein innerer Konflikt in meinem Körper. Und auf Dauer können dann auch Krankheiten entstehen. Zum Beispiel kann Krebs begünstigt werden, aber auch Entzündungsreaktionen im Körper, Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes oder neurodegenerative Erkrankungen, also solche Erkrankungen, wo sich Nervenzellen zurückbilden, zum Beispiel bei Alzheimer oder Parkinson.
Also Krankheiten, die bei uns in der Gesellschaft eine zunehmende Rolle spielen.
Genau, und das zeigt eben auch, wie fein die Jury jetzt diese drei Forscher ausgewählt hat und prämiert hat, dass sie genau ein Thema aufgegriffen haben, das in unserer Welt gerade immer wichtiger wird, da wir zunehmend fliegen in unterschiedliche Zeitzonen, es sehr viele Menschen gibt, die in Schichtarbeit arbeiten und die Globalisierung ja immer mehr zunimmt. Die drei Forscher, die wurden für ihre Grundlagenforschung an Fruchtfliegen ausgezeichnet.
Aber kann man die Erkenntnisse über die Gene von Fruchtfliegen auf Menschen übertragen?
Also man kann es übertragen. Natürlich sind Fruchtfliegen und Menschen alles andere als gleich. Aber diese entsprechenden Gene und Proteine, die in diesem Konzert der inneren Uhr beteiligt sind, die sind eben bei Pflanzen, Fruchtfliegen und Menschen gleich, weil das eben evolutionär gesehen so ein alter und grundlegender Mechanismus ist, dass der sich ganz lange entwickelt hat, bevor sich die Arten von heute aus differenziert haben.
Wie haben denn die Forscher selbst reagiert, als sie hörten, sie würden den Nobelpreis bekommen?
Also in der Regel sind die Forscher immer ganz überrascht, weil sie ja selber gar nicht wissen, dass sie überhaupt nominiert sind. Das wird noch 50 Jahre lang nach so einem Nobelpreis geheim gehalten. Und von einem der drei weiß man, dass er angerufen wurde, als er gerade im Garten gearbeitet hatte und sowas von überrumpelt war, dass er nur gesagt hat, Mensch, ihr wollt mich doch veräppeln.
Was sagen denn andere Forscher? Ist der Preis verdient?
Also in Fachkreisen sind sich die Experten einig, dass der klar verdient ist, denn auf Grundlage dieser Erkenntnisse zur inneren Uhr basieren so viele Auswirkungen auf den gesamten Körper. Das dirigiert ja alle unsere Körperfunktionen und heutzutage gibt es ganz viele Arbeitsgruppen auf der ganzen Welt, die eben basierend auf diesen Erkenntnissen ihre Forschung aufgebaut haben.
Das war Verena Kautzleben, Redakteurin für medizinische Forschung beim Westdeutschen Rundfunk. Die diesjährigen Medizin-Nobelpreisträger wurden am Montag in Stockholm bekannt gegeben. Wie jeder der Nobelpreise ist auch dieser mit 9 Millionen schwedischen Kronen dotiert, etwa 940.000 Euro, die sich die drei Wissenschaftler teilen werden. Verliehen werden die Preise am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel.
Try to burn your failures down. Don't.
Am Dienstag wurde bekannt gegeben, wer den Nobelpreis für Physik erhält. Und auch diese Auszeichnung geht in diesem Jahr an drei Wissenschaftler. Die US-Amerikaner Barry Barish, Rainer Weiss und Kip Thorne. Dass sie den Nobelpreis bekommen werden, hatten schon viele geahnt. Es war diesen Forschern nämlich gelungen, die Gravitationswellen nachzuweisen, deren Existenz zwar schon Albert Einstein vor 100 Jahren vorhergesagt hatte, die aber lange eben nur eine Theorie war. Wirklich nachgewiesen werden konnte sie erst vor 2 Jahren. Es war ein bahnbrechender Erfolg der Forscher. Ich habe mit meinem Kollegen, dem Wissenschaftsjournalisten Joachim Hecker, darüber gesprochen. Es ist der Nachweis von Gravitationswellen, der diesmal zu dem Physiknobelpreis geführt hat. Die Entstehung dieser Wellen, die erst vor 2 Jahren auf der Erde gemessen werden konnten, ist Millionen von Jahren her. Die Wissenschaftler hatten damit sozusagen die Möglichkeit, weit in die Vergangenheit des Universums zu blicken. Aber was sind eigentlich Gravitationswellen genau? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Gravitationswellen, das ist der vornehme Ausdruck für schwere Wellen. Und die entstehen immer dann, wenn Massen sich bewegen, also auch wenn der Apfel vom Baum fällt. Aber vor allem entstehen sie, wenn diese Massen unglaublich groß sind. Man hat die Gravitationswellen von 2 schwarzen Löchern gemessen, die gewaltige Massen auf kleinem Platz vereinen. Und wenn man zum Beispiel einen Stein in See wirft, dann erzeugt er Wasserwellen. Aber schwere Himmelskörper, die sich bewegen, die erzeugen eben schwere Wellen, die durch das Universum wabern. Und dabei kann man sich den Raum vorstellen wie einen Wackelpudding, der für einen kurzen Moment ein bisschen hin und her bewegt wird, wenn er gedehnt und gestaucht wird durch die schwere Wellen, die durch die Materie hindurch wandern.
Dass die Existenz dieser Wellen nachgewiesen werden konnte, was verändert das? Unser Weltbild?
Ja, denn Gravitation oder Schwerkraft ist eine der großen Kräfte in der Natur. Neben den elektrischen und magnetischen Kräften und den Kernkräften, die zum Beispiel die Atome zusammenhalten. Diese Kraft ist einfach da, wie die Schwerkraft auf unserer Erde. Und die sorgt dafür, dass Kaffeetassen kaputt gehen, wenn sie auf den Boden fallen. Und die Schwerkraft ist aber eben nicht nur statisch, also nicht nur einfach da und ruhig, sondern auch dynamisch. Die bewegt sich und kann eben als Welle durch das Universum wandeln. Und das ist ein völlig neuer Begriff, ein völlig neuer Eindruck von Schwerkraft.
Dass der Nachweis von Gravitationswellen mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet werden würde, haben ja schon viele Menschen vermutet. Kam die Bekanntgabe in dieser Woche trotzdem überraschend?
Also ich würde sagen, ja, zum einen, denn normalerweise lässt sich das Nobelpreiskomitee viel, viel Zeit und die meisten Nobelpreise sind deshalb ziemlich abgehangen, zum Beispiel für Peter Higgs, der das Higgs-Boson vorhergesagt hat, dass er hat über 50 Jahre warten müssen. Und andererseits muss ich sagen, nein, denn die Entdeckung von Gravitationswellen, das ist so unglaublich, so bahnbrechend, dass es dafür irgendwann einfach einen Nobelpreis geben musste. Und ich finde schön und ich freue mich darüber, dass es diesmal relativ zeitnah geschehen ist und dass die in Stockholm wirklich fix bei der Sache waren.
Die Frage ist ja, warum der Nachweis der Gravitationswellen so lange gedauert hat. Warum mussten 100 Jahre vergehen, bis Albert Einsteins Vorhersage endlich bewiesen werden konnte?
Das ist wirklich eine ganz große Frage. Und die ist nur so zu beantworten, dass wir erst heute, 100 Jahre später, die Mittel überhaupt an der Hand haben, um Gravitationswellen nachzuweisen, und zwar zuverlässig nachzuweisen. Dazu gehört extrem präzises Laserlicht. Dafür gehören hochempfindliche Messgeräte, schnelle Computer und vor allen Dingen ein Netzwerk, das wir Internet nennen, mit dem verschiedene Messungen an verschiedenen Orten zusammengeführt werden können und damit Fehler ausgeschlossen werden können. Das alles muss zusammenkommen, damit man Gravitationswellen nachweisen kann. Und das war jetzt endlich, war die Zeit reif.
Wie weist man denn Gravitationswellen nach? Wie sieht denn so ein Detektor aus, den die drei Wissenschaftler in den USA benutzt haben?
Also mal sagen, im Prinzip ist das ganz einfach. Das könnte man sich im Wohnzimmer nachbauen. Man braucht Laserpointer und Spiegel, das ist alles. Die machen das natürlich ein bisschen professioneller und ausgefuchster. Die jagen Laserlicht in 4 Kilometer langen Röhren hin und her. Dabei überlagerte sich und dann steht was ganz Erstaunliches. Es löscht sich nämlich aus. Das heißt, es ist nichts mehr zu sehen, da wo es eigentlich auftreffen sollte. Aber wenn der Raum gestaucht und gedehnt wird, weil eine schwere Welle durchgeht, dann kann man auf einmal einen Lichtfleck sehen. Denn das Laserlicht wird von der Gravitationswelle nicht beeinflusst. Das nimmt unbeirrt seinen Weg, nur der Raum drumherum, der wird gestaucht und gedehnt. Und das zeigt das Laserlicht dann an. Dann sieht man den Laserstrahl und weiß, aha, jetzt ist hier offensichtlich eine Gravitationswelle durchgewabert. Das ist im Prinzip alles. Und die Kunst dabei ist eben, das so exakt aufzubauen und doch abzustimmen, dass es ganz genau arbeitet und Fehler ausgeschlossen sind. Dafür müssen alle Umwelteinflüsse ausgeschaltet werden. werden. Und deswegen arbeitet man zum Beispiel in den USA gleich mit 2 Detektoren. Ein im Nordwesten in Washington State, ein im Südosten in Louisiana. Und die werden gekoppelt. Und dann kann man sicher sein, dass das, was man dort misst, kein Müll ist.
Auch in Norddeutschland, und zwar in Hannover am Max-Planck-Institut, hatten ja Wissenschaftler die entsprechenden Signale mit solchen Detektoren vernommen. Insgesamt waren es also nicht nur die 3 Wissenschaftler aus den USA, die an dem Nachweis der Gravitationswellen mitgearbeitet haben, oder?
Nein, überhaupt nicht. Die Hannoveraner haben einen ganz starken Anteil dran. Die haben diese Technologie, um Gravitationswellen zu messen, ganz stark verfeinert, dem da ordentlich mitgeholfen. Aber wie immer ist es so, dass nur ein paar Köpfe stellvertretend für in diesem Fall über 1000 Personen ausgezeichnet werden. Und in Deutschland, der Gravitationswellendetektor ist nur 600 Meter lang. Das ist kein Vergleich zu den 4000 Metern in den USA. Also da kann man einfach nicht so genau messen. Aber es ist im Prinzip auch eine Auszeichnung für die Hannoveraner Forscher.
Albert Einsteins Relativitätstheorie gilt seitdem in der Wissenschaft ja als endgültig bewiesen. Was heißt das jetzt für die Zukunft der Forschung?
Mit Gravitationswellen haben Forscher nun einen neuen Sinn zur Verfügung. Statt nur nach elektromagnetischen Wellen wie Licht, Radio oder Gammastrahlung zu schauen, können sie mit Gravitationswellen wesentlich tiefer ins All schauen als bisher und auch weiter in die Vergangenheit als je zuvor. Denn der nächste große Schritt wäre, ein Echo, ein Nachhall des Urknalls aufzufangen und damit einen Blick in die Geburtsstunde unseres Universums zu erhaschen. Ein Blick wäre das 14 Milliarden Jahre zurück. Und das ist dann mit Sicherheit wieder ein Nobelpreis wert.
Das war ein Gespräch mit meinem Kollegen, dem Wissenschaftsjournalisten Joachim Hecker. Am Montag wurden die Medizin, am Dienstag die Physik und am Mittwoch dann auch die Chemie-Nobelpreisträger bekannt gegeben. Auch dieser Preis geht an 3 Wissenschaftler. An Joachim Frank, der zwar in Deutschland geboren ist, aber in den USA forscht, an Jacques Dubuchet aus der Schweiz und an den Schotten Richard Henderson. Die Auszeichnung bekommen diese Forscher für die Entwicklung einer Mikroskopietechnik, der sogenannten Kryoelektronenmikroskopie. Seit die 3 Wissenschaftler sie entwickelt haben, ist es möglich, kleinste Biomoleküle sichtbar zu machen, sodass sie heute besser erforscht werden können. Eine bahnbrechende Entwicklung, für die diese Wissenschaftler einen Nobelpreis verdient haben, fand die Jury in Stockholm. Carsten Schmiester berichtet.
Jöran Hansen, der Generalsekretär des Nobelkomitees der Königlichen Akademie der Wissenschaften, mag es, die Verkündung der Preisträger mit einem kleinen, aber feinen Rätsel zu eröffnen.
Årets pris handlar om en cool metod för att avbilda livets molekyler.
Beim diesjährigen Preis geht es um eine coole Methode zur Abbildung biologischer Moleküle, sagte er. Und dabei hat er dieses cool im doppelten Wortsinn gemeint. Sehr clever, aber eben auch sehr kalt. Das kennzeichnet diese laut Akademie Revolution der Biochemie. Es geht um Kryo-Elektronenmikroskopie, eine Hochtechnologie, mit deren Hilfe höchst auflösende Strukturbestimmungen von tiefst gefrorenen Molekülen in Lösungen möglich geworden sind, sagte Sarah Linse, Professorin für physikalische Chemie und Vorsitzende des Komitees für den Chemie-Nobelpreis. Es gibt keine Geheimnisse mehr. Jetzt können wir auch kleinste Details biologischer Moleküle in jeder Ecke unserer Zellen sehen, in jedem Tropfen der Körperflüssigkeit. Wir können verstehen, wie sie aufgebaut sind, wie sie funktionieren und in großen Gemeinschaften zusammenwirken. Den diesjährigen Chemie-Nobelpreis teilen sich der Deutsch-Amerikaner Joachim Frank, der Schweizer Jacques Dubuchet und der Brite Richard Henderson. Alle 3 haben an dieser Kryo-Elektronenmikroskopie gearbeitet. Frank wurde bei der Pressekonferenz per Telefon aus den USA zugeschaltet. Seine erste Reaktion: Ich habe immer gedacht, dass die Chance, einen Nobelpreis zu bekommen, winzig klein wäre. weil es doch jeden Tag so viele andere Entdeckungen und Innovationen gibt. Ich bin fast sprachlos. Alles, was ich im Moment sagen kann, das ist eine wunderbare Nachricht. Also wieder ein ganz großer Preis für winzig kleine Forschungsgegenstände. Im vergangenen Jahr waren ebenfalls drei Forscher ausgezeichnet worden für ihre Entwicklung von Mikromaschinen, kleinste Moleküle, deren Bewegungen steuerbar sind und die unter Zufuhr von Energie im Körper verschiedenste Aufgaben erledigen können. Kleiner ist also größer, zumindest in der Chemie.
Das war ein Beitrag von Carsten Schmiester. Die Nobelpreise. Wer sind die Preisträger und welche Forschungen haben dazu geführt? Darum ging es heute in unserem Schwerpunkt. Und gleich um Fische. Deren Fähigkeiten wir, wie es scheint, lange unterschätzt haben.
You're inventing monster machines with devilish sounds that deafen my ears. It's killing me. Your sickening sounds are killing me. I need no machines receiving melodies through the water for my.
Ob nun Goldfische oder Fische, die wir in Aquarien sehen können. Sie sind schön anzusehen und die Farbenpracht ihrer Schuppen ist manchmal schon beeindruckend. Aber eine überbordende Intelligenz wird ihnen in der Regel trotzdem nicht zugeschrieben. Was nicht ganz richtig ist, wie Wissenschaftler in den vergangenen Jahren immer wieder herausgefunden haben. Der amerikanische Verhaltensbiologe Jonathan Belcomb hat versucht, solche Forschungen in einem Buch zusammenzutragen. What a Fish Knows heißt es und hatte in den USA, wo es herausgekommen ist, einen ziemlichen Erfolg. Der Forscher zeigt in dem Buch, zu welchen Leistungen Fische tatsächlich in der Lage sind. Marco Pauli hat sich bei ihm und anderen Wissenschaftlern erkundigt, inwiefern wir Fische bisher unterschätzt haben.
The cow thinks.
Die Kuh denkt.
The dog thinks.
Der Hund denkt.
The fish doesn't think.
Der Fisch denkt nicht.
The fish is mute.
Der Fisch ist stumm.
Expressionless.
Ausdruckslos. Singt Iggy Pop zunächst, doch dann weiß er es besser.
Fish doesn't think, because the fish knows everything.
Fische können, wissen und empfinden viel mehr, als ihnen allgemein zugetraut wird. Das zeigt der Verhaltensforscher Jonathan Belcomb in seinem Buch What a Fish Knows, in welchem er diverse, zuvor meist nur aus Fachjournalen bekannte wissenschaftliche Erkenntnisse zu Fischen zusammengetragen hat. Fische sind zum Beispiel alles andere als stumm. Sie kommunizieren untereinander auf viele Arten, wie Jonathan Belcomb aufführt.
Geräusche sind wichtig. Die meisten Fische erzeugen sie mit der Schwimmblase. Sie lassen sie vibrieren oder reiben sie an benachbarten Organen. Einige Arten produzieren sie mit den Zähnen oder den Gräten. Manche tragen die Geräusche, die sie erzeugen, schon im Namen, so wie der Trommelfisch oder der Grunzer.
Letzterer grunzend in einem Fischchor zu hören, gemeinsam mit einem Riesenzackenbarsch, der wie ein Nebelhorn klingt, und den sanften, aufsteigenden Vokalisationen eines Fledermausfisches. Aufgenommen von Wissenschaftlern vor der westaustralischen Küste. Den Menschen über Wasser bleibt diese akustische Welt verschlossen, da die Schallwellen die Grenzfläche zwischen Wasser und Luft nur schwer durchdringen können. Da müsste man schon vorgehen wie die Fischer vor der ghanaischen Küste, von denen Jonathan Belcomb in seinem Buch berichtet. Die halten ein Ohr an ihr im Wasser tauchendes Paddel und können so das Knurren, Grunzen und Wimmern der Fische hören. Man kann es aber auch machen wie der Zoologe Bernd Kramer, der mit einem präparierten Kopfhörer in die Fischwelt hört. Dafür saß er in einem Ruderboot auf einem Nebenfluss des Amazonas.
Das war in der Nähe von Manaus am Rio Negro und unter den Hausbooten kann man feststellen, dass große Gruppen von Eigenmannien leben.
Eigenmannien zählen zu den im Amazonasgebiet häufig auftauchenden Glasmesserfischen. Klein, langgestreckt, oft transparent. Sie besitzen ein Organ, das ein elektrisches Signal von sinusähnlicher Kurvenform aussendet, das zur Orientierung und der Kommunikation dient. Bernd Kramers Kopfhörer ist so ausgestattet, dass er wie eine Radioantenne funktioniert. So werden die elektrischen Signale der Eigenmannien für ihn hörbar.
Dort ist mir aufgefallen, im Ruderboot auf dem Wasser, dass die in der Gruppe sehr harmonische Chöre bilden und dass sie sich in den Frequenzen auseinanderspreizen. Ganz offensichtlich Rücksicht aufeinander nehmen, dass keiner mit derselben Frequenz entlädt wie der Nachbar.
Bernd Kramer hat herausgefunden, dass die Eigenmannien Signale unterscheiden können, die für das menschliche Ohr absolut gleich klingen, tatsächlich aber andere Strukturen aufweisen. Für den Menschen nur mit dem Oszilloskop, einem Messgerät der Elektrotechnik, zu erkennen. Eine von vielen besonderen Fähigkeiten, die Fische besitzen und von denen in Jonathan Balcombs Buch What a Fish Knows berichtet wird.
There's so many ways that we have underestimated fishes, which is why I wrote my book What a Fish Knows.
Wir haben Fische bisher sehr unterschätzt, deshalb habe ich ja dieses Buch geschrieben. Es gibt so viele Beispiele. Manche Fischarten sind zum Beispiel sehr gesellig, haben Freunde, bevorzugen diesen oder jenen Partner. Fische fallen auf optische Täuschung herein und sie machen auch Fehler. So wie wir es tun. Sie nutzen Werkzeuge. Fische lernen durch Beobachtung, werden besser in dem, was sie tun, indem sie andere Fische beobachten. Sie erkennen die Gesichter von Menschen wieder. Manche zeigen auch eine Art Publikumseffekt, wo das Verhalten beeinflusst oder verändert wird, je nachdem, wer zuschaut. Wenn ein männlicher Fisch um ein Weibchen wirbt und bemerkt, dass ein anderer Fisch dabei zuschaut, kann es passieren, dass er sich mit seiner Werbung auf ein anderes Weibchen konzentriert. Dies geschieht aber nur scheinbar und in der Hoffnung, das andere Männchen möge nun jenes Weibchen anstreben, damit er dann wiederum sich wieder um das eigentlich Favorisierte kümmern kann. Fische haben viele kognitive Fähigkeiten und sie können Schmerz empfinden, versuchen auch, ihn zu vermeiden, können sich an ihn erinnern und unternehmen Schritte, um ihn loszuwerden.
Ob Fische Schmerz empfinden können, darüber wird in der Wissenschaft immer noch gestritten, wobei die meisten Studien darauf hindeuten, dass Fische dazu in der Lage sind. Man weiß, dass Fische Nervenzellen besitzen, die für das Schmerzempfinden zuständig sind und dass sie ein zentrales Nervensystem haben, wo die Schmerzsignale verarbeitet werden können. Jonathan Balcombe hat da keine Zweifel.
Es gibt verschiedene Studien, die das belegen. Die für mich überzeugendste wurde mit Zebrafischen veranstaltet. In einem Aquarium wurde ein sehr hell ausgeleuchteter Bereich geschaffen, ein Areal, das die Fische normalerweise immer meiden würden. Als den Tieren Säure injiziert wurde, um ihnen bewusst Schmerz zuzufügen, schwammen sie freiwillig in diesem Bereich. Aber immer nur dann, wenn dort Schmerzmittel aufgelöst wurden. Sie suchen also nach Schmerzlinderung und sind bereit, den Preis dafür zu zahlen.
Wenn Fische empfindungsfähig sind, dann sollte mit ihnen auch respektvoll und dem Tierschutzgesetz entsprechend umgegangen werden, so die Forderung von Jonathan Balcombe. Die Methoden der industriellen Fischerei seien quasi das Gegenteil davon. Kein anderes Tier wird so rücksichtslos und in so großer Stückzahl gefangen und getötet wie Fische. Die meisten verenden dabei als ungewollter Beifang. Im Jahr 2048, so das Ergebnis von wissenschaftlichen Studien, könnten die Meere leer gefischt sein. Nur wenn sich das Bild von den Fischen in der Öffentlichkeit ändert, könnte der nötige Druck entstehen, dass auch auf gesetzlicher Ebene stärkerer Schutz festgeschrieben und eingehalten wird.
The fish doesn't think, because the fish knows everything.
Unterschätzte Fische. Das war ein Beitrag von Marco Pauli.
You remind us.
Sie hören Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Fuß ab? Für ein Axolotl kein Problem. Dann wächst eben ein neuer Fuß. So ein Axolotl ist wirklich ein ungewöhnliches Tier. Ein Lurch aus der Familie der Salamander, bei dem die Gliedmaßen und Organe einfach wieder nachwachsen. Bei Wissenschaftlern ist dieses Tier natürlich schon darum ein besonders beliebtes Forschungsobjekt. Auch Telly Tanaka, eine Biochemikerin, widmet ihre Forschung schon seit Jahren diesem Tier. Für ihre Ergebnisse zu seinen besonderen Regenerationsfähigkeiten wurde die Wissenschaftlerin in der vergangenen Woche in Berlin mit dem Ernst-Schering-Preis ausgezeichnet. Neues aus der Axolotl-Forschung. Laura Borchardt berichtet.
Wunden, die ohne Narben heilen, Knochen, die wieder nachwachsen, Organe, die sich selbst erneuern. Klingt traumhaft, wie eine Zukunftsvision für uns Menschen. Für den Axolotl ist das aber kein Traum, sondern gelebte Realität. Das Tier aus Mexiko hat nämlich besondere Selbstheilungskräfte, die Forscher auf der ganzen Welt untersuchen. Auch die US-Amerikanerin Ellie Tanaka versucht seit fast 20 Jahren, das Geheimnis um den Axolotl zu lüften. Für die Biochemikerin ist er ein biologisches Wunder.
Der Axolotl ist so besonders, weil er wirklich vollständig und auf tolle Art und Weise einige sehr komplexe Teile seines Körpers wiederherstellen kann. Außerdem ist der Axolotl eine Salamanderart, mit der man leicht im Labor arbeiten kann. Und das hilft uns, diesen wundersamen Prozess der Regeneration zu erforschen.
Tanaka untersucht, wie dem Axolotl zum Beispiel ein ganzes Bein nachwachsen kann. Mit Muskeln, Nervenbahnen und Knochen. Voll funktionstüchtig und so gut wie das Original. Das Ziel der Forscherin war es zunächst, von Grund auf zu verstehen, wie die Regeneration von Körperteilen funktionieren kann.
Das Erste, was wir verstehen mussten, war die Frage, welche Zellen bilden beim Axolotl ein ganz neues Körperteil? Sind das vielleicht Stammzellen? Und erst als wir das verstanden hatten, konnten wir neue, für die Regeneration wichtige Faktoren entdecken, die bisher noch unbekannt waren.
Der Axolotl ist ein wichtiges Forschungstier. Weltweit züchten ihn darum Wissenschaftler im Labor. In freier Natur gibt es Schätzungen zufolge dagegen nur noch wenige hundert Tiere. Sie leben in Seen südlich von Mexiko-Stadt. Der Axolotl lebt am Grund der Gewässer und wird bis zu 25 Zentimeter groß. Sein Kopf ist flach und breit, mit weit auseinanderstehenden kleinen Augen. An beiden Seiten des Kopfes stehen drei Kiemenfortsätze ab. Beine und Arme sind kurz und kräftig. Der Axolotl lebt seit 350 Millionen Jahren auf der Erde. Der Mensch ist da in der Evolutionsgeschichte deutlich später dran. Die Amphibien und die Menschen haben sich dementsprechend auch ganz unterschiedlich entwickelt, sagt Arne Schilling, Forschungsleiter der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und plastische Chirurgie in Göttingen.
Bei uns sind bestimmte Regenerationsfähigkeiten durch Reparation ersetzt worden, nämlich durch Narbenbildung. Wenn man keinen Zugang zur modernen Medizin hat und sich im Urwald was tut, dann ist es manchmal besser, man bildet schnell eine Narbe, als man wartet lange ab, bis was regeneriert. Insofern haben wir als Menschen die Mechanismen durchaus noch vorhanden, aber aufgrund unserer Historie wurde das teilweise durch das schnellere Verfahren ersetzt.
In der Natur sind Axolotl dunkelgrau bis braun gefärbt. Die im Labor gezüchteten Tiere haben dagegen oft eine helle, zartrosa durchscheinende Haut. Rund 800 Axolotl leben in den Aquarien des Forschungsinstituts für molekulare Pathologie in Wien, wo Tanaka die Tiere erforscht.
Bei einem kleinen Tier bildet sich innerhalb von 2 bis 3 Wochen neues Gewebe an der Stelle, wo vorher das Körperteil war. Zuerst sieht das Ganze aus wie eine Beule, später wächst hier dann ein ganz neues Gliedmaß.
Schon innerhalb weniger Sekunden hören beim Axolotl die Blutungen auf. Und in den ersten 6 Tagen nach dem Verlust eines Beins vermehren sich bereits die Zellen an dieser Stelle stark. Nach 6 weiteren Tagen beginnen dann Gewebszellen, das verlorene Gliedmaß nachzubilden. Was passiert in den Zellen dieser Wundertiere? Tanaka wollte das genauer herausfinden. Sie fand in den Zellen einen wichtigen Eiweißbaustein, der die Regeneration anstößt. Leider konnte sie diese Erkenntnisse nur mit Tierversuchen bekommen.
Wenn wir verstehen wollen, wie Zellen sich regenerieren, dann müssen sie dazu im Körper sein. Ansonsten wissen wir nicht, was für eine Zelle das ist. Ob es zum Beispiel eine Tumor-, Wachstums- oder eben eine Regenerationszelle ist. Ohne diesen Kontext im echten Tierkörper könnten wir die Regeneration nicht wirklich erforschen.
An der Uniklinik Göttingen beschäftigt sich der Arzt und Molekularbiologe Schilling insbesondere mit Heilungsvorgängen im menschlichen Körper. Die Axolotl-Forschung könnte dafür wertvolle Hinweise liefern.
Eine wesentliche Erkenntnis von Frau Tanaka war, dass für die Regeneration im Axolotl es nicht unbedingt notwendig ist, dass die regenerierenden Zellen das Stadium von embryonalen Stammzellen haben, sondern jedes Gewebe hat seine eigenen Stammzellen. Muskeln haben Muskelstammzellen, Haut hat Hautstammzellen. Und insofern besteht die Hoffnung, dass wir unsere eigenen Stammzellen besser nutzen können, um Haut zu bilden, unsere eigenen Muskelstammzellen besser nutzen können, um verlorenen Muskel wiederherzustellen.
Der Mensch hat also eigentlich die Voraussetzungen zur Regeneration. Nur sind die Gene in den Zellen dafür nicht aktiviert.
Die Hoffnung besteht, dass man zum Beispiel Medikamente oder Verbandsmaterialien entwickeln kann und damit die Heilung verbessern und möglicherweise beschleunigen, sodass vielleicht eine Wundheilung nicht mehr 2 oder 4 Wochen dauert, sondern eines Tages vielleicht nur noch wenige Tage oder Stunden. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
Auch Hans-Oliver Rennekampf aus der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie in Leverkusen beobachtet die neuen Forschungsergebnisse mit dem Axolotl sehr genau. Auch weil er als plastischer Chirurg viele Patienten mit schweren Brandverletzungen behandelt. Die regenerative Medizin ist dabei sehr wichtig.
Als Chirurg und insbesondere mit dem Blick auf die Verbrennung ist natürlich die Haut das spannende Thema, weil wir schon seit über 30 Jahren versuchen, Hautersatz zu schaffen. Aber selbst der in der Zellkultur geschaffene Ersatz kann nicht das Original ersetzen. Und so können wir eigentlich hier nur hinterherlaufen und dann die Folgen mindern. Aber wir können in keinem Fall die Folgen ungeschehen machen.
8 Jahre lang forschte Tanaka in Dresden am Zentrum für regenerative Therapien der Technischen Universität, einem der großen Axolotl-Forschungszentren in Deutschland. Vor einem Jahr wechselte Tanaka dann nach Wien. Den Schering-Preis bekam die 52-Jährige nun, weil sie im Bereich der Regenerationsbiologie mit ihrer Axolotl-Forschung Pionierarbeit geleistet hat, sagt Maria Leptin von der Europäischen Organisation für Molekularbiologie.
Berühmte Wissenschaftler haben das vor mehr als 100 Jahren versucht herauszufinden und sind einfach nicht vorwärts gekommen. Und Frau Tanaka hatte die clevere Idee, ein Versuchstier, nämlich das Axolotl, zu benutzen, aber dann moderne Methoden für dieses Versuchstier zu etablieren. Das ist einfach ein Riesenfortschritt, ein Thema, wo man nichts verstanden hat und wo man jetzt die Antworten hat, die Puzzlesteine, die man braucht.
Auch wenn Elli Tanaka jetzt den Schering-Preis bekommen hat, ist die Forschungsarbeit mit dem Axolotl für sie noch lange nicht zu Ende. Die Preisträgerin möchte in den kommenden Jahren noch mehr darüber herausfinden, warum andere Tiere im Vergleich zum Axolotl nur eingeschränkte Fähigkeiten zur Regeneration haben.
Als Biologin will ich zumindest in Ansätzen die Fähigkeit zur Regeneration verstehen. Das wäre für mich eine Vision, ein Traum.
Das war ein Beitrag von Laura Borchert.
Aus der Wissenschaft.
Am Mittwoch in dieser Woche ist es 60 Jahre her. Sputnik flog ins All. Es war der erste Satellit im Weltraum. Damit begann auch die Raumfahrtzeit der Menschheit. Eine Reihe neuer Ereignisse in der Erforschung des Weltalls. Der erste Mann im All, dann die erste Frau im All. Der erste Weltraumspaziergang, die erste unbemannte Mondlandung und schließlich die erste bemannte. Jetzt, 60 Jahre nach dem Sputnik-Flug, sind der künftige Weltraumbahnhof und eine bemannte Mars-Mission in Planung. Es gibt nur noch genau 3 wildlebende nördliche Breitmaulnashörner auf der Welt. Tiere, die zu den größten Landsäugetieren auf unserem Planeten zählen, deren natürliche Fortpflanzung aber inzwischen ausgeschlossen ist, sagen Forscher. Es gibt zwar noch ein männliches und 2 weibliche dieser Tiere, aber das männliche Exemplar ist mit den Weibchen verwandt und außerdem schon so alt, dass es nicht mehr ausreichend Spermien für eine erfolgreiche Befruchtung besitzt. Wie lassen sich diese Tiere vor dem Aussterben retten? Eine Frage, die viele Biologen beschäftigt. Noch in diesem Jahr wollen Berliner Forscher zu den Tieren nach Kenia reisen und erste Schritte einleiten, um zu versuchen, den Fortbestand mit künstlicher Reproduktion zu sichern, kündigte das Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung an. In der kommenden Woche steht die Hauptstadt Deutschlands ganz im Zeichen der psychischen Gesundheit. Denn am Montag beginnt in Berlin der Weltkongress der Psychiatrie 2017. Von Angststörung bis Zwangserkrankung. Wissenschaftler aus 130 Nationen wollen sich 5 Tage lang über neue Forschungen und Erkenntnisse auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit austauschen.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein. You packed your bags to live in the forest, way south in Bavaria. You left the coast and the ones you spent your youth with, your roots drew you to that area. Your friends could hardly handle the distance, and you patiently waited till it hurt. It took some years till one of your invitations had a familiar face tugging on his shirt. What was so near you?
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
In manchen Flüssen würde wohl kaum noch ein Mensch auf die Idee kommen, baden zu gehen. Ein Beispiel: die Spree. Schwimmen in diesem Fluss mitten in Berlin, das können sich wirklich viele Menschen nicht mehr vorstellen. Aber das könnte sich ändern. Und zwar durch ein neues Konzept der Reinigung, sagen Wissenschaftler. Ein ökologischer Filter aus Wasserpflanzen und Kies wird jetzt in der Spree getestet. Miriam Freudig war dabei.
So, die Schwimmweste sitzt, die brauche ich jetzt, weil ich gleich auf ein Schiff steige. Das liegt hier im Spreekanal in Berlin zwischen Auswärtigem Amt und Staatsratsgebäude. Hier geht es jetzt über ein Geländer, da muss ich gleich drüber klettern. Das geht jetzt hier über einen schmalen Steg auf das Schiff. So, jetzt bin ich angekommen unten. Und zwar befinde ich mich auf der Hans Wilhelm. Das ist ein ehemaliger Lastkahn, circa 100 Jahre alt. Der ist etwa 40 Meter lang, 5 Meter breit. Und mit dem schippere ich jetzt nicht etwa über die Spree, sondern schaue mir an, wie diese Testfilteranlage funktioniert, die hier eingebaut ist. Es geht darum, das Wasser aus dem Spreekanal so sauber zu bekommen, dass man eines Tages darin baden kann. Bei mir ist Umweltingenieur Kilian Betz. Der hält einen langen Stab in der Hand. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Besenstiel, an dessen Ende ist ein Messbecher befestigt. Mit diesem Messbecher wird er jetzt erstmal Wasser aus dem Spreekanal holen. Da laufen wir jetzt an der Seite vom Kahn entlang. Jetzt wird der Messbecher in den Spreekanal getaucht, sodass der schön voll ist. Warum machen Sie das, Herr Betz, hier erstmal Wasser rausnehmen?
Wir nehmen jetzt erstmal die Wasserprobe aus der Spree, um dann im Vergleich später zu sehen, was nach den Filtern noch in den Wasserproben ist. Und dann sieht man ganz einfach, wie gut die Filter funktionieren.
Okay, das heißt, als nächstes nehmen wir eine Wasserprobe aus einem Filterbecken.
Genau.
Und zwar ist das ein Filterbecken, das ist circa, ich würde schätzen, so 3 Meter auf 1 Meter. Und daraus ragen Schilfhalme. Also in diesem Filterbecken wächst Schilf, ist das richtig?
Genau, die Filteroberfläche ist mit Schilf bepflanzt. Der Schilf soll einfach über die Wurzeln Sauerstoff in den Filter einbringen, weil das Wasser dort dann von kleinen mikrobiologischen Prozessen gereinigt wird und die brauchen den Sauerstoff.
Gut, dann würde ich jetzt mal versuchen, hier eine Wasserprobe zu entnehmen. Da müssten wir allerdings erstmal die Gerätschaften tauschen. Sie bekommen das Mikrofon und ich bekomme den Messbecher. So, ich tauche jetzt diesen Messbecher nicht direkt in das Filterbecken, sondern in dem Filterbecken ist nochmal ein Behälter drin, aus dem man dann die Proben entnimmt. Ich nehme mal an, damit da kein Schilf mit reinkommt.
Genau, das ist der Ablaufschacht, der führt bis an den Filterboden. Und dann kann so das gefilterte Wasser, das durch den Filter gelaufen ist, in diesen Ablaufschacht nach oben steigen und wir können die gefilterte Probe entnehmen.
Das heißt, ich sollte jetzt möglichst tief mit dem Messbecher?
Genau, oder einfach, man sieht hier, geht ein blaues Rohr rein, da ist die Ablaufpumpe dran befestigt. Am besten einfach neben der Ablaufpumpe.
Gut, das versuche ich jetzt mal. Das ist nämlich überhaupt nicht so einfach, weil ich da keine Übung drin habe. Dauert das bei mir ein bisschen? So, jetzt bin ich, glaube ich, möglichst weit unten. Jetzt versuche ich, den Messbecher hier wieder rauszuholen, ohne dass ich das ganze Wasser verschütte. Das ist auch relativ schwer. Wie viel ist denn da drin?
In dem Messbecher ist genau 1 Liter.
Okay, gut. Das müssen wir jetzt natürlich noch in eine Flasche umfüllen, weil diese Proben werden nachher ins Labor gebracht. Das versuche ich jetzt mal. Und zwar muss ich jetzt hier den Messbecher unten wahrscheinlich am besten halten, ohne alles daneben zu schütten. So, jetzt ist das umgeschüttet. Den Rest kann ich hier wieder in das Filterbecken entleeren. So.
Die Probe versehen wir dann noch mit dem Ort und der Uhrzeit natürlich, dass wir im Nachhinein nicht durcheinander kommen.
Herr Betz, auf was wird denn jetzt diese Wasserprobe untersucht?
Einmal sind es mikrobiologische Parameter. Da geht es zum Beispiel um bestimmte Bakterien oder Keime. Der bekannteste da ist vielleicht der E. coli aus dem menschlichen oder tierischen Darm kann der kommen und ist quasi ein Anzeiger für verschmutztes Wasser und den wollen wir da zum Beispiel nicht drin haben, auf jeden Fall. Aber auch, ja, wie gesagt, mikrobiologische Parameter, dann haben wir noch die anorganischen Parameter, da geht es um Stickstoff und Phosphor, den möchte man raushaben, damit die Gewässer nicht eutrophieren, das heißt, dass nicht zu einer übermäßigen Algenblüte kommen kann.
Können Sie denn jetzt schon sagen, bei welchem der 4 Filterbecken, die sich hier auf dem Schiff befinden, Sie sozusagen die besten Ergebnisse bekommen? Also wo das Wasser dann am badetauglichsten ist?
Das können wir gerade jetzt am Anfang noch nicht sagen, weil wir jetzt hier im Einfallbetrieb sind. Das heißt, die Anlage fängt jetzt gerade erst an, richtig zu arbeiten. Und die Filter brauchen auch eine gewisse Zeit, um sich einzustellen. Das heißt, es braucht eine Zeit lang, bis sich die ganze Biologie entwickelt hat. Und der Filter dann quasi erst richtig reinigen kann. Und da wir jetzt erst mit dem Regelbetrieb anfangen und die ersten Proben durch die Labore analysiert werden, müssen wir die abwarten und dann können wir vielleicht schon erste Vermutungen sagen, aber wird sicherlich noch dauern, bis man den besten Filter herausgewählt hat.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Miriam Freudig. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Yoko. Die CD heißt Into the Deep. Wer die Band einmal live erleben möchte, kann das übrigens auch. Bei ihrem Konzert am 25. Oktober im Mojo Club in Hamburg. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.